gehen wir ins Wort rein. Wisst ihr, was wir heute brauchen heute Morgen? Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus, wir brauchen Jesus, wir brauchen Jesus und nichts als Jesus. Glaubt ihr das? Halleluja. Papa, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Danke, dass Jesus in jedem von uns lebt. Danke, dass er in uns immer weiter das hervorbringt, was dir in deinem Herzen brennt. Danke, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Danke, dass er uns Brüder nennt. Nicht mehr nur Freunde oder Fremdlinge, er nennt uns Brüder. Danke, dass wir in die Familie hineingeboren sind. Danke, dass wir dir gehören, Papa. Danke, dass du ein tiefes Werk in uns machst, weil du gut bist. Halleluja. Und wir brauchen Jesus, Jesus, Jesus und nichts als Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Wow, 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 ich freue mich, dass du da bist. Glaubst du das? Ich freue mich, dass du da bist, weil ich weiß, in dir hat Gott etwas gebaut, was niemand rauben kann. Du bist da, weil du Jesus liebst. Du bist nicht da, weil du mich liebst. Du bist nicht da, alleine da, weil hier ein gutes Wort ist, sondern du bist da, weil Jesus dich hierher gestellt hat. Ist das gut? Leute, die Woche habe ich gemerkt, Gott macht was Tiefes. Ich habe mit einem Freund, Mann Gottes, von mir telefoniert. Und ich liebe ihn und wir haben sehr guten Kontakt. Und dann hat Gott dieses Telefonat in Befreiung geführt und das war richtig gut. Und der Tenor war, Thomas, sag mal alles, was dich stört. Da habe ich gedacht, boah, ich habe gerade gar keine Lust auf Seelenstriptease. Ich nenne das immer so. Und Befreiung, wie ich sie verstehe, ist nicht, was manche unter Befreiung verstehen. Manche verstehen unter Befreiung, dass Dämonen ausfahren oder dass sie in eine Tüte spucken. Das ist für mich nicht Befreiung, das ist Hokuspokus. Für mich ist Befreiung, dass das Wort Gottes in mein Leben kommt und Felsen zerschlägt. Und zwar in meinem Herzen. Und ich habe einige Dinge von Kindheit an, jetzt bin ich 55, habe gedacht, boah krass, in einem Telefonat. Wir hatten das gar nicht vor, das war gar nicht geplant, aber Gott ist gut. Und ich habe gespürt, wie Gott es führt. Und Esther hat in mir alles rebelliert. Ich wollte das überhaupt nicht mitmachen. Und da habe ich gespürt, entweder beuge ich mich jetzt in die Hand Gottes oder ich kann weitermachen, wie ich das will. Und ich habe gesagt, okay, komm. Und mir ist ein paar Mal körperlich schlecht geworden. Ich habe gemerkt, wie mein ganzer Körper, meine Seele, mein Herz, alles reagiert. Aber weißt du, was so schön ist? Gott ist kein Vergewaltiger und er ist kein Gewalttäter, sondern er ist sanftmütig und er liebt dich. Und wenn er dich an die Wahrheit führt, an die Befreiung, dann ist das etwas, was dich frei macht, was dich frei macht für die Zukunft. Amen. Ich hatte vor Jahren dieses Bild, wo der Teufel Christen einen Rucksack anzieht und immer wieder einen Backstein reinlegt. Und manche hatten 20, 25 Backsteine drin und sind gelaufen und konnten kaum laufen. Und in diesem Bild war es so, wo sie dauernd sagen, mein Leben ist so schwer, boah, auch mit Gott ist es auch nicht anders. Da. Aber wisst ihr, wir tragen die Lügen des Teufels mit uns rum. Und mir war das auch nicht so bewusst, aber ich habe ein paar Dinge bekannt. Und habe gesagt, Gott, so oft wollte der Teufel mich umbringen. Habe ich gesagt, ich kann mit gutem Gewissen hier sagen, vor euch als Zeugen und vor Gott als Zeuge. Ich wollte hier noch niemals irgendjemand, der hier war, was Böses. Und trotzdem wird es mir ständig unterstellt. Ich fühle mich oft missbraucht hier. Ich mache und tu und mache und tu und irgendwie und all so Dinge. Ne? Und wisst ihr, was die Antwort von Jesus war? Du armer Thomas, du zieh dai dai. Nein, wisst ihr, was der gesagt hat? Thomas, das haben die Leute mit mir auch alles gemacht. Hä? Ja, der Teufel wollte ihn auch umbringen, schon als Baby, stimmt's? Die Leute wollten ihn mal die Klippe runterstürzen, wo er in der Synagoge gepredigt hat. Dann wollten sie ihn steinigen. Hat es geklappt? Nein. Er heilte 10 Aussätzige, 10. Einer kam zurück, 9 war es völlig wurscht. Einer kam zurück und hat sich bei Jesus bedankt. So fühle ich mich manchmal auch. Dann ich sage, Jesus, ich kämpfe, ich mache, du, komm mir vor wie Don Quixote. Ich kämpfe gegen die Windmühlen. Sagt Jesus, war es bei mir nicht auch so? Einmal sind sie alle gegangen, nur noch 12 waren da. Leute, die Frage ist nicht, warum lässt Gott es zu? Das ist die Lieblingsfrage, die der Teufel in unser Herz gibt. Warum lässt Gott es zu? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Das ist die Frage. Wie gehst du durch die Situation? Gehst du gestärkt dadurch? Gehst du näher bei Jesus durch? Oder wirst du immer bitterer, zorniger, enttäuschter über die Jahre? Heute Morgen ist Gott hier. Der Heilige Geist ist da. Jesus ist hier. Ich möchte euch mal fragen. Ich möchte, dass ihr alle eure Augen zumacht und mal in euch reinhört. So wie ich es mit dem Mann die Woche gemacht habe. Ich möchte euch das weitergeben, weil es so befreiend und heilend für mich war. Hör mal in dich rein. Alle Augen zu, bitte. Ich meine es ernst. Hör mal in dich rein. Gibt es Dinge, wo du enttäuscht bist von Gott? Wo du verletzt bist und du denkst, es war Gott? Wo Situationen waren, von Kindesbeinen an, wo du sagst, boah, wenn das nicht gewesen wäre. Wo du immer noch irgendwo diese tiefe Enttäuschung wahrnimmst oder wo du Dinge dir gewünscht hast, die kamen nicht und, was auch immer das sein kann. Wenn du da dabei bist, dann streck mal kurz, während alle Augen zu sind. Danke, danke, danke. Sei ehrlich, komm, werd ehrlich heute Morgen. Gott möchte dich befreien. Wir machen hier keinen Hokuspokus, wir machen hier keine Show, sondern ich möchte, dass ihr frei werdet. Sammy, lass mal irgendwas im Hintergrund laufen und lass es aber ein bisschen lauter laufen. Ich möchte, dass du, während alle Augen noch zu sind, bleibt im Geist heute Morgen. Ich möchte euch auch an den Punkt führen, wo der Mann mich an den Punkt geführt hat. Wo du das laut bekennst, aber leise, also flüsternd, aber schon, dass du es laut aussprichst, nicht in Gedanken, sondern dass du es lauter aussprichst. Wir nehmen uns jetzt eine Minute, zwei Zeit oder wie auch immer, wie der Heilige Geist führt und leitet. Wo du diese Dinge laut benennst. Heiliger Geist, ich bete jetzt als Pastor, dass das hochkommt in den Menschen, dass alle Lüge, alles was hochkommt, alles wo wir geglaubt haben, dass das von dir war, Vater. Und du hast gesagt, es war nichts von dir. Keine böse Kindheit, keine Schläge, keine Drangsale, keine Schwachheit in der Schule, keine Lernbehinderungen, was auch immer da ist. Ich spüre so viele Dinge im Geist, die euch behindern, die euch aufhalten, die euch nicht gehen lassen, wo der Teufel immer wieder kommt und euch belügt und diese Wunde versucht aufzureißen. Bekenn es jetzt, sag es laut dem Vater. Ich kann es nicht mit jedem Einzelnen machen. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich es tun. Aber wir sind jetzt hier und wir sind alle gleich. Keiner ist besser, keiner schlechter. Ich möchte einfach, dass du es bekennst in Ehrlichkeit, dass du wahrhaftig bist zum Vater. Ihm das bekennst, wo immer der Schuh drückt, wo immer es wehgetan hat, wo immer Defizite waren. Wo manche auch denken, hättest du mich nicht in die Familie hineingeboren, wäre alles viel besser. Wenn ich nur den und den Beruf gelernt hätte, wenn ich Abi hätte, keine Ahnung, wenn die Krankheit nicht in meinem Leben präsent wäre. Was auch immer es ist heute Morgen, bekenn es dem Vater, gib es, leg es auf den Altar. Stell dir im Geist ein Altar vor und leg es da drauf. Heute Morgen ist Tag des Heils. Halleluja, danke Jesus. Verletzung war, leg das auf den Altar jetzt. Auch wenn du sagst in deinem Herzen, ich kann nicht vergeben, aber ich will gehorsam sein, ich lege es jetzt einfach auf den Altar, mehr nicht. Mach das jetzt. Wenn es Eltern waren oder Ausbilder oder Vorgesetzte oder Nachbarn oder Oma, Opa, egal wer. Ich spüre auch, dass Menschen da sind. Es gab Leute in deinem Leben, wahrscheinlich Verwandte, die haben dich ganz tief enttäuscht. Ganz tief enttäuscht. Leg diese Enttäuschung über diese Menschen jetzt auf den Altar. Lass uns heute Morgen den Teufel so richtig ärgern und Jesus richtig Freude bereiten. Jesus, ich danke dir, dass du das jetzt ernst nimmst. Dass du jeden ernst nimmst, der das jetzt ernst genommen hat und dir das hingelegt hat. Papa, danke, dass du das jetzt wegnimmst, dass Heilung jetzt fließt, dass Befreiung fließt, dass Freude fließt. Danke, dass dein Wort wie ein Fels ist, wie ein Hammer ist, der Felsen zerschlägt. Danke, Jesus, dass jeder Fels jetzt zerschlagen wird, jeder Brocken in unserem Herzen, jeder Fels in unserem Leben. Papa, jeder Stein des Anstoßes oder des Ärgernisses, dass du das jetzt wegnimmst. Danke, Jesus. Danke, Freiheit kommt, Freude kommt, neue Freude, neue Freiheit. Halleluja, danke Jesus. Danke, du tust ein tiefes, tiefes, tiefes Werk in jedem Einzelnen. Danke Jesus. Halleluja, Halleluja. Yes. Lass uns mal Danke sagen. Danke, Papa, dass du das nicht warst. Danke, dass du nicht schuld warst. Danke, dass du an meiner Seite warst. Ich habe auch bekannt, meine ganze Kindheit, die so schlimm war. Wo Gott, wo warst du? Und er hat zu mir gesagt, ich war die ganze Zeit bei dir. Ich konnte das nie glauben bis diese Woche. Ja, aber ich glaube es jetzt und ich weiß es jetzt. Und ich habe diese tiefe Gewissheit, ohne Gott wäre ich schon längst tot. Kannst du Danke sagen? Danke, danke, dass es dich gibt, dass du heute Morgen da bist, dass er in dein Leben gekommen ist, dass er dich errettet hat. Er ist für dich, nicht gegen dich. Er hat gute Gedanken, gute Pläne, er hat Zukunft für dich. Halleluja. Danke, Jesus, wir preisen dich, wir loben dich. Geben dir Danke und alle Ehre. Halleluja. Yes, Lord. Sag ihm mal Danke, dass jede Krankheit einen Namen hat, unter seinen Füßen ist. Jede Krankheit ist illegal an deinem Körper. Jede Krankheit ist illegal. Und egal, was bisher war in der Vergangenheit, wie viele Leute gebetet haben und es ist nichts passiert, wie viele Dinge du ausprobiert hast und es ist nichts passiert, es ist nicht die Wahrheit. Jede Krankheit muss bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Halleluja. Nimm es heute Morgen neu in Anspruch. Sag Danke, Jesus, dass jede Krankheit bekennen muss, dass du der Herr bist. Mehr nicht, mal mehr gar nicht. Bis dahin. Sag Danke, Herr, dass jede Krankheit bekennen muss, dass du der Herr bist. Alles, was einen Namen hat, egal ob es psychisch ist, körperlich, seelisch, egal was, es muss bekennen, dass Jesus der Herr ist. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Preise dir. Die Augen zu. Streck mal kurz, wenn du empfangen hast, wenn es dich betroffen hat. Ist schon was passiert? Wow, danke, super, klasse. Halleluja. Wow, 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 jetzt gehen wir ins Wort, oder? Ich liebe es, wenn der Herr euch dient. Du auch? Wenn er mir dient, wenn er dir dient, wir brauchen das, wir brauchen das. Wir brauchen kein Programm, wir brauchen Jesus. Amen. Es ist interessant, wie Gott so Dinge führt. Ich habe schon letzten Sonntag eigentlich schon so einen Satz in meinem Herzen gehabt für die Predigt für heute. Und ich habe gedacht, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Jetzt macht es total Sinn. Wir gehen mal in Lukas 9, ab Vers 18. Lukas 9, ab Vers 18. Und da kommt eine der wichtigsten Fragen für dich und für mich. Und es begab sich, als Jesus allein betete, waren seine Jünger bei ihm. Und er fragte sie und sprach, wer sagen die Leute, dass ich sei? Wer sagen die Leute, dass ich sei? Wer sagen die Leute, wenn wir heute rausgehen würden in die Fußgängerzone, die Leute fragen würden, wer ist Jesus für dich? Die allermeisten würden wahrscheinlich sagen, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört, wer soll das sein? Oder die meisten hätten irgendeine Meinung, ein Guru, ein Religionsstifter, einer unter vielen, wie Buddha und Mohammed und Margarine und was es alles gibt. Das ist uns klar. Die wenigsten würden sagen, Jesus ist Gottes Sohn. Die meisten wissen nicht mal mehr, was Weihnachten ist. Da gibt es so ein paar Videos, ich weiß nicht, ob ich da heulen oder lachen soll. Ja. Warum es Weihnachten gibt. Ja. Das ist doch der Mann vom Nordpol, der dann durch den Kamin kommt. Ja, nee, ja, ist klar. Wer ist Jesus? Was sagen die Leute? Jesus selber fragt, was sagen die Leute, wer ich sei? Vers 19, sie antworteten und sprachen, sie sagen, du seist Johannes der Täufer, andere aber, du seist Elia, andere aber, er sei einer der alten Propheten auferstanden. Logisch, es war die jüdische Gesellschaft zu der Zeit. Wenn wir heute fragen würden, nachdem Jesus heute da wäre, wer ist, Manche würden sagen, hey, das ist so ein Wunderheiler, ist so ein Guru, ey, ist so ein cooler Typ hier, so alles Öko, vegan und so, ey, wow. Verzichtet auf Fahrrad, er läuft nur durch die Gegend, er hat Sandalen an und schönes Gewand. Lieber Typ, lange Haare, immer gesteil, ey, wow, cool, cooler Typ. Keine Ahnung, was aus den Leuten alles so rauskäme, wie sie Jesus wahrnehmen würden. Wenn er irgendwo in der Disco rumlaufen würde, würde ich sagen, ey, ist das nicht ein DJ oder so? Sie würden ihn irgendwo in ihre Schublade stecken, so wie die Leute damals religiös waren, haben ihn in eine religiöse Schublade gesagt, er ist ein Guru, er ist der auferstandene Prophet. Keine Ahnung. Aber wisst ihr, all das nützt den Leuten gar nichts, weil sie ihn nicht erkennen. Vers 20, jetzt kommt der Satz der Sätze, den ich letzte Woche schon hatte. Er aber sprach zu ihnen, ihr aber, frag dich heute Morgen, du, was sagst du, wer Jesus ist? Die Frage der Fragen. Ich weiß, du bist bekehrt, du hast dein Leben mal Jesus gegeben, aber ist es täglich präsent in unserem Leben? Gibt es Umstände, die uns wegschauen lassen von Jesus und dann haben wir Jesus plus? Mein Therapeut plus Jesus. Mein Sparkassenboss, der mir den Kredit genehmigt hat, plus Jesus. Oh, der Herr ist mein Versorger. Ich tapp auch manchmal in die Falle, wo ich vergesse, dass Jesus wer ist. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Nur du selber kannst dir die Antwort geben, wer Jesus für dich ist. War er mal lieb zu dir? War er mal nett zu dir? Hat er dir mal was Gutes getan? Ist er Sonntagmorgens präsent und den Rest der Woche machst du alles so, wie du willst? Ist er der Weihnachtsmann, der dir deinen Wunschzettel erfüllt? Die Woche habe ich wieder Kontakt mit Christen gehabt und sie erzählen mir ganz stolz, wie sie zum Arzt gehen. Ich gehe auch zum Arzt, Ärzte sind gut. Aber ich gehe erst zum Arzt, wenn ich das spüre oder wenn ich merke, okay, ich habe erst mal gebetet. Der erste Gedanke bei Krankheit, die an deine Türe klopft, muss nicht das Tablettchen sein, nicht die Pille, nicht die Spritze, sondern Jesus. Warum? Weil jede Krankheit illegal ist. Schade, dass kein Amen kommt. Schade, dass ihr es vielleicht nicht glaubt. Ich hoffe, ihr glaubt, dass jede Krankheit illegal ist. Weil wenn du davon nicht überzeugt bist, kannst du Kranken nicht helfen. Du kannst nicht mit Glauben für die beten. Deswegen haben wir so viele kranke Christen, weil die für sie beten, selber nicht glauben, dass Heilung möglich ist, Heilung dir gehört. Eigentlich ist Gesundheit dein Erbe, nicht Heilung. Heilung ist leider Schritt 2, wenn die Krankheit da ist. Aber Heilung ist besser als nichts, stimmt's? Aber eigentlich gehört dir Gesundheit und es geht gegen niemand jetzt, der krank ist. Gegen absolut niemand. Fühlt euch bitte nicht angegriffen. Sondern heute ist ein Tag, wo Jesus dir neu die Wahrheit gibt. Jede Krankheit ist illegal. Und ich bin nicht anders wie du. Wenn es mir weh tut, ist auch manchmal der erste Gedanke, oh Schatz, bring mir mal eine Schmerztablette. Und dann sagt die Stimme in mir, die ihr alle auch kennt, warum betest du nicht? Warum nimmst du nicht Autorität? Warum schon wieder Schmerztablettchen? Weil es so viel einfacher ist. Und weil ich nicht Danke sagen muss. Und weil ich nicht zu Jesus gehe. Warum will ich das nicht tun? Weil ich stolz bin. Weil ich selber wurschteln will. Stimmt's? Komm, sei ehrlich. Jeder von euch wird lieber selber an die Kaffeemaschine gehen und sich einen Kaffee machen, als dass er jemand fragt. Weil dann müsst ihr Danke sagen. Komm, sei ehrlich. Banales Beispiel, aber so geht's uns doch auch mit Gott, oder? Und warum ist das so? Die Frage, warum ist das so? Warum sind wir nicht in so einer liebenvollen Herzenshaltung, wo wir uns freuen mit allem, wenn wir zu Jesus gehen? Was hätten wir, jeder von uns, eine Ausstrahlung, wenn wir sofort alle zu Jesus gehen würden, anstatt erstmal irgendwie selber rumzudoktern? Er aber sprach zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus, der immer als erstes antwortet, der auch den härtesten Preis dafür bezahlt hat, nachdem er den Herrn dreimal verraten hat. Dafür hat ihn der Herr dreimal gefragt, liebst du mich? Dreimal Verrat, dreimal Heilung, durch was? Durch Liebe. nicht durch irgendwas. Liebe ist Heilung. Die größte und beste Medizin in diesem Universum ist Liebe. Wisst ihr das? Liebe ist Heilung. Liebe ist die beste Medizin. John D. Rockefeller, schon mal den Namen gehört? War der größte Ölmagnat in den USA. Und die Amerikaner waren nicht sehr lieb zu ihm. Und dann hat er angefangen, die Amerikaner zu hassen. Könnt ihr mal geschichtlich nachlesen. Und dann hat er gesagt, wir fangen jetzt an, aus Rohöl Medikamente herzustellen, die alle giftig sind. Und damit räche ich mich am amerikanischen Volk. Und es ist bis heute so. Es gibt kein Pillchen, was dich heilt. Nicht ein einziges auf der ganzen Welt. Es gibt keine einzige Tablette, Spritze oder irgendwas, was dich heilt. Was dich heilt, ist was? Was hielt Jesus am Kreuz? Die Nägel? Die Liebe. Die Liebe hat den Preis bezahlt. Die Liebe hat den Preis bezahlt. Die Liebe hat den Preis bezahlt. Und wenn ich der Teufel wäre, würde ich es genauso machen, wie es bei mir in meinem Leben macht, wo ständig irgendwelche Enttäuschungen sind, ständig mich irgendwelche Leute verlassen und so weiter. Könnt ihr mal folgen? Damit ich denke, das lässt der Vater zu, weil ich halt ein Idiot für ihn bin. Ist das die Wahrheit? Nein, ich bin sein geliebter Sohn. Ich bin sein geliebter Sohn und du bist seine geliebte Tochter. Punkt. Leute, wir müssen frei werden von dem, was Menschen über uns denken und sagen. Es ist völlig egal, was irgendein Mensch über dich sagt. Lass uns das mal bekennen. Es ist völlig egal. Jetzt mit Glauben. Es ist völlig egal, was irgendein Mensch über mich sagt. Ob er dich lobt oder tadelt, ist völlig wurscht. Das hat mit dir nichts zu tun. Es ist nur wichtig, was du sagst, wer Jesus ist. Wer ist Jesus? Er aber sprach zu ihnen, wer sagt ihr, wer ich sei? Da antwortete Petrus und sprach, du bist der Christus Gottes. Punkt. Reicht es aus? Du bist der Christus Gottes? Reicht es aus? Reicht es für uns aus, heute Morgen, jetzt und hier, dass wir wissen, er ist der Sohn Gottes? Er ist nicht ein Guru, ein Religionsstifter, ein Wunderheiler oder ein Versorger oder ein Arzt oder ein Rabbi oder ein Meister oder ein Prophet. All diese Attribute ist Jesus, aber das ist nicht die Nummer eins. Die Nummer eins ist er der Sohn Gottes, ja oder nein? Wenn er der Sohn Gottes ist, dann ist er auch Gott. Und wenn er Gott ist, hat er Vollmacht. Und wenn er Vollmacht hat, ist alles, was geschaffen wurde, unter seinen Füßen. Ja oder nein? Dann gehört es dir und mir. Es ist unser Erbe, zu herrschen im Leben an Christi Stadt. Mit seinem Namen, mit seiner Vollmacht, die er uns gegeben hat, nicht erst irgendwann wird, sondern hat. Es gibt so viele Menschen, die glauben, dass es einen Gott gibt oder eine Kraft im Universum. Und gut sein rettet nicht. Ich habe die Woche ein YouTube-Video gesehen von einem 82-jährigen Uni-Professor in der USA, der gestorben ist, in der Hölle war und zurückkam. Und er schreit und jammert, ich habe Jesus gesehen, ich will nicht in die Hölle, ich will nicht in die Hölle. Herr, vergib mir, ich habe dich gelästert, ich habe dich verleugnet, vergib mir, vergib mir. Habe ich gedacht, krass. Mein Verstand hat gleich gesagt, warum wird dieser A-Punkt gerettet? Mein Herz, ey. Bin ich besser wie der? Nur weil Jesus zu mir, wo ich 19 war, in mein Leben kam und bei ihm erst mit 82? Sei ehrlich, du ertappst dich bei so Sachen. Wir waren ja alle mal verloren. Es kommt kein Baby auf die Welt und ist gerettet. Wir waren alle mal verloren. Ich habe neulich mit so einem Rocker gesprochen und er sagte zu mir, ja, wenn es einen Gott gäbe, warum lässt denn der das alles zu? Und das ist ja immer die Lieblingsfrage vom Teufel. Warum lässt Gott das zu? Weil er Menschen Vollmacht gegeben hat über die Erde, ganz einfach. Dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, stell dir das mal so vor. Da ist ein Mann, der gründet eine Fluggesellschaft. Wie nennt man die? Jesus Air. Okay? Und dann läuft die richtig gut. Er gibt eine Richtlinie raus, wie er das gerne hätte. Seine Kunden sollen absolut höflich und vorzüglich im Flugzeug behandelt werden. Er gibt eine Richtlinie raus, er gibt Richtlinien raus, wie die Stewardessen ausgebildet werden, wie die Piloten ausgebildet werden, wie nach außen alles gezeigt werden soll. Könnt ihr mal so weit folgen? So, jetzt ist sein Bruder krank in Amerika und er geht 20 Jahre nach Amerika und stellt einen Geschäftsführer ein. Nach 20 Jahren kommt er zurück und die Leute, der hört so, boah, Jesus Air, boah, schlimmste Airline der Welt, katastrophal. Boah, unpünktlich, boah, das sieht aus wie Sau in den Fliegern, das Essen ist miserabel. Er hört solche Geschichten. Und alle sagen, na, dem das gehört, der muss ja unmöglich sein. Wisst ihr, genau das ist das, wie es Jesus geht mit der Christenheit. Jesus hat die Bibel gegeben, hat gesagt, liebe deine Feinde, liebe deine Nächsten, tu Gutes denen, die dich fluchen und so weiter. Hat er das gemacht? Hat er eine Richtlinie dargelassen, wie wir mit den Menschen umgehen sollen? Hat Jesus irgendein Thema ausgelassen? Er hat gesagt, oh, da habe ich aber vergessen, was zu sagen. Nee, er hat alles gesagt. Aber wenn wir die Christenheit angucken seit 2000 Jahren, die machen Krieg im Namen Gottes, sie verbrennen Menschen im Namen Gottes, sie töten, sie morden, sie brandschatzen, hat ja alles mit Jesus nichts zu tun. Es hat mit dem Gründer der Airline nichts zu tun, stimmt's? Na, ich sage, jetzt kommt er nach 20 Jahren zurück oder nach 2000 Jahren und sieht Chaos. Und das Schlimme in so Firmen ist, die, die wirklich wollen, die werden dann klein gemacht und niedergedrückt. Und die sagen sich auch irgendwann, ich habe keinen Bock mehr, macht ja keiner mit. Jeder schmeißt sein Müll auf den Boden, mache ich es jetzt halt auch. Aber das hat mit dem Gründer und mit der Richtlinie der Airline nichts zu tun. Dann hat er zu mir gesagt, so habe ich das noch nie gesehen. Ich kenne nur blöde Christen, die mag ich nicht. Das heißt, es hat aber mit dem Gründer der Airline nichts zu tun. Du musst den Gründer der Airline kennenlernen, nicht das schlechte Personal. Und mit schlecht, ihr wisst, wie ich es meine, oder? Aber wer macht den Unterschied? Es gibt auch Standorte dieser Airline, die laufen richtig gut. Weil da ist noch die Richtlinie in Kraft. Wollen wir so eine Gemeinde sein? Wo die Liebe regiert, wo Jesus regiert, wo wir einander vergeben, anstatt einander zu verurteilen, wo wir bereit sind, immer wieder vor Gott nackt zu werden. Oder sind wir wie Adam und Gott weiß sowieso alles, dann können wir nichts Neues zeigen. Aber sind wir bereit, wirklich uns nackt zu machen und zu sagen, Herr, hier bin ich, so wie ich bin. Oder wie heute Morgen, wo wir ihm Antwort geben, wenn er uns ruft. Wo wir bereit sind, Dinge loszulassen. Leute, das ist befreiend. Der Teufel hasst nichts mehr als Befreiung. Er liebt Gefangene. Er ist gekommen, um zu zerstören. Und Jesus hat gesagt, und ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wisst ihr, da draußen, die Leute, die haben kein Problem mit Jesus. Die haben ein Problem mit seinem Bodenpersonal. Die sagen, ich kenne Christen und bin durch mit Christen. Und wir alle können uns an unsere Nase ziehen und sagen, wir haben uns alle schon verfehlt. Wir haben alle schon gesagt, ich habe keine Zeit, jetzt nerv mich nicht, ruf mich nicht an. Oder es war manchmal vielleicht auch einfach zu viel. Wir sind alles nur Menschen. Aber immer wieder zu Jesus zu kommen und sagen, Jesus, du bist der Christus. Das ist das Entscheidende. Das ist der Kern deines Glaubens. Nicht der Thomas, nicht der Papst oder der Guru oder der Benny hin und der Benny fort. Das ist alles unwichtig. Nochmal, was Menschen über dich sagen, ist nicht wichtig. Was du über Gott sagst und was Gott über dich sagt, das ist der Kern. Wenn wir in die Ewigkeit gehen, da stehen nicht 20 Leute neben dir und sagen, Mensch, der Thomas, der war aber echt toll. Nein, du wirst ganz alleine vom Vater stehen. Und er spricht dich frei oder du wirst verdammt. Eins von beiden. Die ganze Menschheit. Und das Entscheidende ist, kennt dich Jesus? Kennst du Jesus? Jesus aber fragte diese Frage, seine Jünger, weil er wusste, sie müssen es sich selbst beantworten. Wenn Jesus sagt, ich bin der Herr, ich bin Gott, dann ist es schön für die, aber wenn die es nicht glauben, nützt es ihnen nichts, versteht ihr? Deswegen hat Jesus sie gefragt, was sagen die Leute? Aber was sagt ihr? Jesus war nicht wichtig, was die Leute sagen, sondern es war ihm klar, was die Leute über ihn sagen. Sie kannten ihn nicht, sie haben auch keinen Bock gehabt, ihn kennenzulernen. Wenn jemand keinen Bock hat, dich kennenzulernen, der wird irgendwas über dich behaupten, aber er kennt dich nicht. Vor Jahren hat mir Jesus mal ein Bild gegeben, hat gesagt, Thomas, viele meiner Kinder haben eine Brieffreundschaft mit mir. Sie schreiben mir das, was sie mir schreiben wollen. Und ich schreibe ihnen zurück, weil ich sie lieb habe. Dann tun sie Bildchen rein, natürlich das Beste, heute mit Photoshop, ohne Pickel, ohne Runzeln. Aber wenn ich ihnen schreibe, hey, lass uns doch mal treffen, haben sie immer eine Ausrede. Über Jahrzehnte haben sie eine Ausrede. Nee, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Warum? Weil sie würden Jesus so gegenübertreten müssen, wie sie sind. Nicht, wie sie sich gern präsentieren. Man nennt es auch Maske tragen. Maske tragen. Wir lächeln alle schön. Jesus will nicht, dass wir Masken tragen. Jesus will, dass wir frei sind. Und wisst ihr was? Da draußen, so viele Menschen haben ein Problem, zu Jesus zu kommen, weil sie sagen, ja, aber der und der und meine Mutter bedrängt mich ständig und meine Oma und dir und wie oft ich das gehört habe, wie viele Ehemänner mir gesagt haben, meine Frau, die geht mir so auf die Nerven mit ihrer Bibel. Überall ist die Bibel aufgeschlagen, Traktate in der Toilette, überall hängen Bibelposter, ich mag das Zeug nicht. Weniger ist manchmal mehr, gell? Wisst ihr, was im Wort steht? Ihr Frauen gewinnt eure Männer mit euren vielen Postern. Nee, warte mal. Mit euren offenen Bibeln. Nee, das stand auch nicht. Ich glaube, Traktate. Nee, auch nicht. Was steht denn da? Wer weiß es? Weiß es jemand? Nee. Gewinnt eure Männer mit eurem vorbildlichen oder tadellosen Wandel. Mit anderen Worten, dein Mann beobachtet dich und benimm dich anständig. Das wird ihn ziehen. Ist es attraktiv, wenn jemand anständig ist? Ja, immer. Ist immer attraktiv. Ich möchte Freunde haben, die anständig und ehrlich sind. Du auch? Oder möchtest du Verräter und Lügner haben? Ich nicht. Und wenn die Frau sich vorbildlich verhält, wird sie den Mann gewinnen. Und wie sollen die Männer sein? Sie sollen ihre Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Er hat sein Leben dafür gegeben. Wenn man manchen Ehepaaren zuhört, wie die sich zoffen, da fragt man sich, hui, da ist aber mehr Krieg als alles andere. Stacheldraht, Minenfeld, großes Geschütz, bang, bang, bang. Kaum ist der Mann aus der Tür raus Richtung Auto, duch, 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 duch. Und umgekehrt. Nee, das ist nicht Christus. Gehen wir an die Parallelstelle, Matthäus 16, ab Vers 13. Da ist es noch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Haben wir dieses Zeugnis auch heute Morgen? Hast du dieses Zeugnis heute Morgen in dir, dass Jesus des lebendigen Gottes Sohn ist? Ja oder nein? Beantworte es dir, nicht mir. Und bei der nächsten Situation, die herausfordernd ist, wo dich jemand verletzt oder wo eine Rechnung kommt oder wo eine Krankheitsdiagnose kommt, kannst du dann sagen, Christus ist immer noch mein Herr? Letzte Woche habe ich euch das gesagt, ich möchte einmal erleben, ein einziges Mal, einen Christen auf dieser Welt treffen, der beim Arzt ist und der Arzt sagt, Krebs, Endstadium, 3 Monate und er fängt an zu lachen und kriegt einen Lachkrampf. Lacht den Arzt aus, warum nicht? Der Arzt vergisst es nie mehr. Stell dir vor, da war gerade eine da, habe ich gesagt, Krebs, alle weinen immer, brechen zusammen und die Welt geht unter und der lacht mich aus oder die. Das vergisst der nimmer. Der denkt, du bist nicht ganz, hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, es macht aber nichts. Du kannst ihm später dein Geschirr zeigen. Ist noch alles vollständig. Und dann ein paar Monate drauf oder ein paar Wochen drauf hinzugehen. Ich kenne eine Frau, ich muss sagen, eine Frau kenne ich, die hat es wirklich gemacht. Die hat Krebsdiagnose, die hat gelacht und die ist hin und gesagt, das nehme ich nicht an. Sie sind kein Prophet, hat sie zum Arzt gesagt. Der ist richtig sauer geworden. Was fällt Ihnen ein, mit mir so zu reden? Das sagt sie, mein Glauben fällt mir ein. Und der erlaubt mir so, mit Ihnen zu reden. Und da hat er ihr nahegelegt, sich einen anderen Arzt zu suchen. Ja, das ist der Gott in Weiß. Aber da oben ist der Gott im Licht. Muss dich entscheiden, wer dir wichtiger ist. Und dann ist sie wieder hin. Nichts mehr. Sie hat ihren ganzen Körper voller Metastasen. Und dann war alles weg. Das hat er mir vor 20 Jahren oder so erzählt. Gerade fällt es mir ein. Und er war so baff, der war sprachlos. Der hat gesagt, ich kann es Ihnen irgendwie nicht glauben, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Ärzte sind auch nur Menschen. Glaubt ihr, dass Gott auf unserer Seite ist? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Du kannst dich nur bekehren, wenn der Vater im Himmel dir dein Herz öffnet und du erkennst, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Amen. Und dann geht's dir gut, dann bist du auf der richtigen Straße, auf dem richtigen Weg. Leute, ich wünsche mir so, dass dein Glaube hier so wächst. Und wenn du mich überholst, Halleluja, ich werde nicht eifersüchtig, ich freue mich. Dass egal welche Nachricht kommt, du ruhig bleibst und weißt, mein Erlöser lebt. Amen. Die Bibel sagt, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Im Internet gerade, da werden die Christen verrückt gemacht. Der Antichrist kommt, jetzt kommt die neue Pandemie und dann kommen die Moslems, übernehmen alles und kauf dir Waffen, kauf dir dies, kauf dir das. Die sind alle wahnsinnig. Wie viele Waffen willst du kaufen, wenn 200 Moslems dein Haus stürmen? Wie viel Munition willst du horten? Robinson Crusoe, kennt ihr das? Wo die Menschenfresser kommen? Leute, das ist doch nicht Glauben. Das hat doch mit Glauben nichts zu tun. Nochmal eine Frage. Wusste Jesus, was auf uns zukommt? Kennt Jesus die Zeit, die jetzt kommt? Yes. Leute, ich sagte, Jesus muss nicht mal mit einem Fingernagel unter seinen anderen Fingernagel so machen und dann wird der Teufel tot umfallen. Der muss sich nicht mal bewegen. Der müsste nicht mal mit dem Auge zwingen, der Teufel würde tot umfallen mit all seinen Leuten, die er hier hat. Wir brauchen keine Angst haben. Amen. Die Angst will auch bei mir immer wieder andocken. Immer und immer wieder will die Angst andocken. Du bist, was du isst. Ich schaue mir viele Nachrichten nicht mehr an. Ich schaue mir viele Dinge im Internet nicht mehr an. Warum? Ja, ich weiß diese Dinge, ich weiß die schon lang, aber es tut mir nicht gut. Es baut nicht mein Glauben. Es baut die Angst und die Furcht. Die vollkommene Liebe treibt die Angst aus, die Furcht. Wenn dein Herz voll ist mit Liebe, wo soll denn noch die Angst hin? Wenn ich ein Glas einschenke, bis oben, bis zum Rand, da kann kein Cola rein, wenn das mit Wasser voll ist. Versteht ihr? Die Frage ist immer, wie weit lassen wir unser Wasser leer gehen? Wie weit lassen wir unser Liebesleben? Wie stark vernachlässigen wir unsere Zeit mit Jesus? Hast du schon mal gemerkt, ob du eine Stunde am Tag betest oder 10 Minuten? Jesus freut sich. Schon mal gemerkt? Wenn du morgens den Tag Gott weißt, ist der Tag anders, wie wenn du einfach beginnst. Schon mal gemerkt? Gott wird sich nie beschweren, wenn du zu ihm kommst. Der kommt nicht mal, wenn du die ganze Woche dich in Mist um ihn gekümmert hast und du kommst dann und sagst, Papa, es tut mir leid. Ist er immer noch mit offenen Armen da. Warum? Was haben wir uns vorhin bekannt? Die Liebe ändert sich nicht. Stimmt das oder stimmt das nicht? Gott ist Liebe. Den lieben Gott gibt es nicht. Aber Gott ist Liebe. Und diese Liebe, die kam in dein Leben und die wird sich nicht ändern. Mein Gemütszustand ändert sich stündlich, täglich, wöchentlich. Mein Gemütszustand, ist das die Wahrheit? Ist das so, wie die Realität ist? Ich habe euch die Geschichte erzählt, eine wahre Geschichte aus dem weltlichen Fernsehen. Ich vergesse die nie. Vielleicht finde ich sie irgendwann, dann lasse ich sie hier laufen. Ein Mann in England, um die 55, geht zum Arzt, lässt sich untersuchen, ganz normal Routineuntersuchung, und dann sagen sie zu ihm, jo, er hat Krebs, er muss sterben. Und dann ist er hergegangen, hat gedacht, na gut, wenn ich nur noch ein paar Monate habe, maximal ein Jahr, dann genieße ich das. Dann hat er sein Haus verkauft, sein Hab und Gut, und hat eine Weltreise gemacht. Und dann war es ein halbes Jahr rum, ein Jahr rum, anderthalb Jahre, und hat er gedacht, Mensch, ich sterbe ja gar nicht. Vielleicht muss ich nochmal zum Arzt. Dann haben die den nochmal untersucht und jetzt kommt etwas, was es eigentlich, das gibt es eigentlich gar nicht, ja? Dann haben die den verwechselt. Dann war da ein Typ, der hieß genau wie er und hat am selben Tag Geburtstag. Da denkst du, das gibt's doch gar nicht. Und er ist gestorben. Und er war dann in einer Fernsehshow eingeladen im britischen Fernsehen und haben ihn gefragt, na, und jetzt, was denkt er über das Ganze? Sagt er, es war das Beste, was ihm passiert ist in seinem ganzen Leben. Und die Leute so, warum? Sagt er, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich gelebt. Ich habe nur Arbeit, 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 Häusle bauen, Haus abbezahlen, Arbeit, Haus abbezahlen, Arbeit, Haus abbezahlen. Und er sagt, zum ersten Mal habe ich gelebt, ich habe das Leben eingeatmet. Ich saß am Meer, die Wellen rauschten, ich habe das Meer wahrgenommen. Ich war im Wald, ich habe zum ersten Mal den Wald gerochen. Ich war bei den Tieren, habe zum ersten Mal die Tiere wahrgenommen. Der kam aus einer Industriestadt in England. Habe ich gedacht, krass, krass. Kann es sein, dass wir vielleicht auch mal so eine Diagnose bräuchten, um aufzuwachen und das Leben zu genießen, um zu merken, das Leben ist gut, das Leben ist schön? Leute, Gott ist auf deiner Seite. Gott ist auf deiner Seite. Er ist für dich. Er hat Gutes in den Gedanken, nicht Schlechtes. Gott wird uns retten. Egal wie, er wird uns retten. Weil er für uns ist. Ist er für dich auch? Hab keine Angst vor den Nachrichten, was da kommt. Alle 5 Jahre ändern sich die Katastrophennachrichten. Wir sterben vom Waldsterben in den 80ern. Dann kam das Ozonloch. Dann kam der Atomkrieg. Dann war dies, dann war das. Jetzt haben wir CO2. CO2 ist gut für die Natur. Das ist nichts Schlechtes, das ist eine Erfindung. Klimawandel, jo, alles klar. Wenn man sich das alles mal vor Augen hält, ist der Wahnsinn. Angst, 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 Angst. Leute, die in Angst sind, die kann man ganz leicht manipulieren, delegieren und man hat sie genau da, wo man sie haben will. Wie arbeitet der Teufel? Mit Wahrheit? Nee. Mit Wahrheit und dann Lüge dazu. Ja. Und er möchte, dass wir in der Angst leben. Ich habe euch die Frage schon mal gestellt. Denke mal nur 10 Jahre zurück. 10 Jahre, nicht länger. Manche sind schon länger bekehrt, manche nicht. Wie oft hat der Teufel dir da gesagt, jetzt ist vorbei, jetzt ist aus, jetzt ist Ende, jetzt geht's Leben zu Ende. Oh Gott, so viel Monat und noch so wenig Geld und Krankheit an deine Tür geklopft. Wer findet sich da wieder? 4, 5, okay, die Hälfte ungefähr. Ist es eingetreten? Nee. Rückblickend war alles easy going. Mittendrin war alles die Katastrophe, das Ende. So arbeitet der Teufel permanent. Permanent. Deswegen hat Jesus gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, seid getröstet. Ich habe was? Die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden. Ich habe mal 600 Euro Rente. Das ist jetzt schon viel zu viel. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit dem vielen Geld mal mache. Wenn ich da drauf schaue, die Rentenkasse ist übrigens leer. Die Gesundheitskasse ist auch leer. Das wird sich alles bald verändern. Und dann haben die Leute keine Rente mehr, weil es die nicht mehr gibt. Und dann gibt es keine Krankenversicherung mehr, weil es keine mehr gibt. Dann wirst du dich wundern, wer zu dir kommt und sagt, hey Tina, gib mir mal von deinem Glauben. Du hast doch schon vor 20 Jahren gesagt, du glaubst wie Jesus, dass der Arzt ist. Dann kannst du geben. Kannst du sagen, ja. Es gibt aber auch dann auch die, wo sagen, oh, es ist alles vorbei, jetzt geht die Welt unter. Warum nicht gleich auf Jesus bauen? Warum nicht jetzt auf Jesus bauen? Und nochmal, ich bin nicht gegen Ärzte. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass jede Krankheit sich beugen muss. Jede Krankheit muss sich beugen. Ich habe ein wunderbares Zeugnis gesehen von einem Jungen, der von Geburt an gelähmt war. Beinchen wie Streichhölzer, sitzt im Rollstuhl. Mann Gottes betet für ihn, sagt, gib mir die Hand, steh auf. Und ich habe den Glauben in den Augen von dem Jungen gesehen. Weiß nicht, wie alt er war, 8 oder 9. Und er fängt an, mit dem Beinchen zu zittern und er fängt an aufzustehen. Das ist mein Jesus. Ist das schwer? Nein, das ist das Einfachste der Welt, wenn du im Glauben bist. Nein, Thomas, ich bin im Glauben, aber gerade gar nicht. Nein, das ist Jesus. Wo liest du, dass Jesus sich angestrengt hat und geschwitzt hat, wenn er einen geheilt hat? Oder dass Jesus hinterher völlig erschöpft war und er brauchte 14 Tage Wellness? Das sind alles so menschliche Sachen. Wenn wir es wirklich wollen würden, hätten wir es. Du hättest auch bestimmt schon Tote aufgeweckt, wenn du es wirklich wollen würdest. Wenn du es wirklich wollen würdest, würdest du Tote auferwecken. Jetzt nicht auf dem Friedhof und da die Leute, sondern... Ja. Was störst du meine Ruhe, wird er sagen, oder auch nicht, je nachdem, wo er gerade war. Dein Leben wird sich nicht ändern, wenn du dich nicht änderst. Wenn du dich änderst, ändert sich dein Leben. Je näher du bei Jesus bist, desto cooler wirst du. Je weiter weg du bist, desto angespannter bist du. Ich wünsche mir, dass du heute eine Entscheidung triffst bei der nächsten negativen oder schwierigen Herausforderung, dass du sagst, danke Jesus, mein Erlöser lebt. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Nichts ist unmöglich, dem, der da glaubt. Und ich glaube meinem Gott, er ist für mich, wer kann wider mich sein? Wir üben das so oft hier, wir sagen das so oft hier, aber ist es wirklich Substanz in deinem Leben? Ist es wirklich Substanz in deinem Leben? Du bist des lebendigen Gottes Sohn. Wenn wir sagen, Jesus ist Rabbi, Meister, Prophet, Leiter, Guru, Wunderheiler, Versorger, Arzt, was auch immer, dann ist es, heißt es immer, gib mir, was ich brauche. Der Fokus ist auf mir. Jesus heilt mich, Jesus versorgt mich, Jesus dies, Jesus das. Aber wisst ihr, wenn wir sagen, er ist der Sohn Gottes, dann zeugt das von Ehre und Respekt, Dankbarkeit und letztendlich auch Anbetung. Ich beobachte euch. Und wenn ich sehe, dass ihr im Lobpreis auf eurem Arsch sitzt, dann heißt es für mich, ja, Jesus. Schon mal gesehen, wenn ein Präsident reinkommt in den Raum? Schon mal gesehen, wenn ein Gericht anfängt und der Richter kommt in den Raum? Schon mal gesehen, wenn die Königin Elisabeth oder irgendjemand irgendwo in den Raum kommt, was passiert denn da?
Mir gab es meine Königin.
Habe ich noch nie gesehen. Da fliegst du hochkant raus. Die Leute werden vorher gebrieft. Leute, die einen Orden kriegen von der Elisabeth, jetzt lebt sie ja nicht mehr, aber Leute, die einen Orden gekriegt haben, die wurden vorher 2 Tage lang geschult, was sie dürfen und was nicht. Wie sie sich zu benehmen haben und wie nicht. Und dann steht in jeder Ecke Security. Weh, einer benimmt sich daneben, wupp, raus. Und es ist nur ein Mensch. Versteht ihr jetzt, um was es mir geht? Ich bin früher immer im Lobpreis gesessen. Ich habe die Leute beobachtet, die haben eine Nase gebohrt, haben angeschaut, ohne Roller und Schmierer. Hab zum Fenster rausgeguckt, überlegt, was ich heute noch mache. Ich habe nicht verstanden, warum stehen die alle und heben die Hände. Ganz ehrlich, es war so. Und irgendwann bin ich da gestanden, hatte die Frage in mir. Und da sagt der Heilige Geist zu mir, Thomas, der Lobpreis ist für mich, das Wort ist für dich. Hä? Ich habe 14 Tage gebraucht, ich brauche immer länger. Aber dafür sitzt es dann auch. Ich dachte, der Lobpreis ist für dich, ja. Der Lobpreis, Jesus braucht deinen Lobpreis. Auch der Vater sucht solche, die ihn was? Anbeten in der Wahrheit und im Geist. Anbetung ist für den Vater. Wenn du hier sitzt und keinen Bock hast aufzustehen, es sei denn, du bist krank und hast Schmerzen, na okay. Aber wenn du sitzt und denkst, ja, sollen die anderen loben und preisen? Was glaubt ihr, wie schwer das ist für jemand wie Bärbel, die hier vorne steht, und die Melli, die das jede Woche machen und der Saal sitzt? Null Begeisterung. Glaubt ihr, das wäre für einen Künstler, der ein Lied vorträgt, genauso schön, wenn die Leute da sitzen? Oder glaubt ihr, das gefällt dem, wenn die so da stehen und dabei sind? Ja, glaubt ihr, Jesus ist anders? Jesus sehnt sich nach deiner Anbetung. Und ich sage euch jetzt nochmal was. Ich predige jetzt schon lange. Seit 2001 predige ich jetzt. Das ist schon eine Weile. Ich habe schon ein paar hundert Predigten hinter mir. Und ich merke als Prediger, wenn die Gemeinde hier anbetet, ich stehe mit dem Rücken zu euch, ich spüre, ob die Salbung steigt oder ob sich da nichts tut. Ich spüre das jeden Sonntag. Und wenn die Gemeinde volle Kanne dabei ist, wir hatten schon andere Zeiten, wo das hier der Hammer war. Da habe ich fast nicht predigen können, so war die Gegenwart Gottes hier. Und es ist für mich als Prediger, wie wenn ihr einen roten Teppich legt, für mich zum Predigen. Ich muss nicht überlegen, ich muss nicht kämpfen hier vorne. Ganz oft sind Dämonen hier. Ich sehe die, manchmal sind auch Satanisten hier, ich sehe die auch. Aber die halten mich nicht auf, weil ich weiß, lass sie da sein. Wenn sie das Wort Gottes hören wollen, schön. Jesus predigt auch überall, es war ihm egal, ob die da sind. Aber ich spüre, wenn der Heilige Geist da ist, da können die hier nicht, das halten die nicht aus. Je stärker das Feuer und das Licht ist, desto weniger Finsternis kann hier sein. Kapiert ihr, um was es geht? Ich möchte euch trainieren. Ich bin ein Coach, der dir in den Arsch tritt. Sorry. Ich bin nicht einer, der sagt, bleib sitzen. Oh Martin, bleib noch ein bisschen sitzen, ruh dich aus, ist alles gut. Der Herr hat dich trotzdem lieb. Nein, ich trete dir in den Arsch, sag 10 Liegestütze, das ist alles, nochmal 2. Und nach den 2 habe ich noch 3 für dich, weil die tun richtig weh. Und die letzten 3, das sind die, wo deine Muskeln bauen. Leute, im Geist ist es nichts anderes, wenn wir trainieren und Jesus anbeten. Wir müssen nicht 100 sein, die Anzahl ist völlig egal. 1.000, 2.000, 10.000, das ist schon eine ganz große Anzahl. Aber ich glaube, da ist ein Geheimnis drin. Wenn du dich öffnest, hinstehst, anbetest, du musst nicht die ganze Zeit stehen, aber mir geht es auch nicht um Stehen. Wenn ihr denkt, jetzt, wenn ich stehe, dann ist die Salbung da, habt ihr nicht verstanden. Es ist ein Ausdruck der Ehrerbietung deines Königs. Amen. Und es steckt die anderen an. Wenn einer sitzt, da sitzen alle. Ich möchte, dass hier von 30 Leuten, ich sage einfach mal eine Zahl, 3 sitzen. Und dass die 30 so unwohl fühlen, Woche für Woche, weil alle stehen, dass sie irgendwann auch stehen, weil sie denken, ich fühle mich beobachtet. Ich möchte aber nicht, dass hier 3 stehen und dann die anderen 27 sitzen und chillen. Chillen kannst du daheim in deiner stillen Zeit mit Jesus, da darfst du chillen. Aber hier ist wirklich Wort Gottes. Amen. Und es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, das trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Und es ist etwas Gutes, ein guter Prozess. Es ist ein guter Prozess. Ich habe gesagt, Herr, lass mich heute gute predigen, aber jetzt muss ich euch schon wieder zusammenknüdeln. Aber alles gut, ihr steht auch wieder auf. Amen. Ich weiß das. Matthäus 7, Vers 13. Matthäus 7, Vers 13. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Bist du froh heute Morgen, dass du den Weg des Lebens gefunden hast? Der Weg des Lebens ist nicht ein breiter Weg. Der Weg in dieser Welt ist ein breiter Weg. Hab die Meinung, die alle haben, und jeder hat dich lieb. Sei für Homosexualität, sei für den ganzen Wahn, der gerade überall ist, und sei irgendein Fußballfan von irgendwo. Die Leute mögen dich. Der Weg ist breit, ist einfach, es kostet dich null Anstrengung. Jesus nachzufolgen ist ein schmaler Weg am Abgrund. Aber du bist auf dem Weg, nicht im Abgrund. Und wenn du auf diesem schmalen Weg gehst, dann musst du hochkonzentriert sein. Das ist anstrengend, das ist Arbeit. Es ist ein Weg ohne Geländer. Aber der Weg ist gut, weil er führt in die Ewigkeit, ins Licht. Du musst dich konzentrieren, aufpassen, wachsam sein. Und manchmal ist dieser Weg auch so, dass wir merken, boah, ist es anstrengend, Jesus nachzufolgen. Das ist Arbeit, stimmt's? Aber weißt du, du läufst in die richtige Richtung. In die richtige Richtung, in die richtige Richtung, in die richtige Richtung, in die richtige Richtung. Als in Japan der Tsunami war, habe ich mir ein Interview angeschaut von einem Fischer, der war mit seinem Boot auf dem Meer. Und er sah die Wellen kommen. Und er hat sein Boot Vollgas gegeben und ist der Welle entgegengefahren. Über die Welle drüber, runter und hat überlebt. Alle, die ans Land sind, alle tot. Alle, die vor der Welle weggelaufen sind, alle tot. Alle, die vom Teufel weglaufen, die wird er töten. Alle, die gegen den Teufel gehen, die ihm dagegen gehen, irrational. Unsere Natur sagt, renn, run, Forrest, run. Und zwar so schnell, wie es geht. Jesus sagt, schau dem Löwen ins Gesicht, dem zahnlosen Tiger. Harr, harr. Leute, wo ich das gehört habe, ich dachte, da wäre ich jetzt so, ich wohne ja nicht am Meer und ich habe Tsunamis gar nicht gekannt bis da. Ich wäre auch so. Und dann bin ich aufgewacht. Und haben sie ihn gefragt, ja, wie er da drauf gekommen ist. Ja, eine Stimme hat zu ihm gesagt, fahr gegen die Welle. Habe ich gedacht, welch ein Geheimnis des Glaubens. Was sagt die Bibel? Widersteht dem Teufel. Und er flieht von dir, weil er weiß, dass er weiß, dass du weißt, wer du bist. Wenn er weiß, dass du weißt, wer du bist, hat er Angst vor dir. Und zwar vor dem Christus in dir. Und dann fliehen auch die Dämonen. Da haben mal ein paar zugeschaut, wie die Jünger die Dämonen austreiben und die Kranken heilen. Da haben sie es nachahmen wollen, aber ohne Christus. Und haben die Dämonen sie ordentlich verhauen. Und haben die Dämonen gesagt, Paulus kennen wir und Christus, aber wer seid ihr? Funktioniert nicht. Aber bei denen hat es funktioniert. Sie kamen zurück und waren bei Jesus begeistert, dass die Dämonen ihnen untertan sind. Und dass sie fliehen mussten, dass sie Menschen befreien konnten. Warum? Weil Gott auf deiner Seite ist. Weil Gott mit dir ist. Dieser schmale Weg. Schon manchmal gedacht, ich gebe auf, ich drehe um, ich will auch auf die breite Straße. Glaub mir, du fühlst dich da nicht mehr wohl. Ich war jetzt auf zwei Weihnachtswerken und habe gedacht, boah. Wahnsinn. Das ist überhaupt nicht entspannend oder irgendwas, ja. Diese Meute und oh. Ich gehe dann immer in so eine Seitenstraße und überhole die alle wieder zurück ins Auto und ich brauche das nicht mehr. Ich mag die breite Masse nicht mehr. Du? Matthäus 13, ab Vers 10. Ich möchte euch heute ein bisschen was mitgeben. Ich spüre das. Knister, knister, ich weiß schon. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Zu den anderen. Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist's gegeben. Wem? Dir und mir. Dir und mir ist gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Himmelreichs. Diesen aber ist es nicht gegeben. Dir und mir ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu kennen. Nochmal, wenn irgendein Mensch da draußen mit dir in Kontakt kommt, schäm dich nicht, dass du Christ bist, sondern es ist die Chance, wo ein Mensch, ein verlorener Mensch, mit dir in Kontakt kommt, egal wie es dir gerade geht, das ist nicht ausschlaggebend. Ich habe die größten Wunder erlebt, wo es mir selber gar nicht gut ging. Es ist da, wo Jesus sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die Menschen haben ihn gefragt, wo ist es denn? Jesus sagt, es ist nicht so, dass man sagt, dort ist es oder da, sondern es lebt in den wiedergeborenen Menschen. In dir und in mir ist das Himmelreich. Das ist so, wie wenn du nachher mit dem Kyle sprichst. Der ist aus den USA. Du redest mit ihm, du merkst, irgendwie hat er so einen Ami-Slang oder sieht aus wie ein Amerikaner. Du kommst mit amerikanischer Kultur in Kontakt. Verstanden? Meine Mutter hat früher mal gesagt, sobald ein Ami irgendwo war, ich wusste, dass es ein Ami sei. Warum? Die haben so aussehen wie Amis, die haben gerochen wie Amis, die haben gesprochen wie Amis und die haben immer Kaugummi gekaut. Meine Mutter war ein Kriegskind. Ja, wisst ihr, das ist nichts Negatives, es ist normal. Wenn jemand mit uns in Kontakt kommt, merkt er, dass wir Christus kennen oder merkt er, der kennt Krankheit, Versagen, Traurigkeit, Depression. Aber wenn du Christus hast, du kannst sprechen zu der Depression, geh. Du kannst sagen, wenn du morgens aufstehst, du fühlst dich nicht gut, kannst sagen, hey, wo kommt das her? Gehört mir nicht. Geh, in Jesu Namen geh. Funktioniert es oder nicht? Ich habe euch das Zeugnis gegeben vor Jahren, wo ich in die Dusche, ich stehe auf morgens, eigentlich eine gute Zeit, mir ging es immer gut und irgendwie habe ich mich komisch gefühlt. Dann habe ich geduscht, stehe unter der Dusche und denke, mir geht heute nicht gut. Dann habe ich so laut gesagt, irgendwie geht es mir heute nicht gut. Ich habe es gar nicht gemerkt, redest du auch manchmal mit dir? Dann sagt eine Stimme zu mir, warum geht es dir nicht gut? Wer spricht denn da? Ja, der Heilige Geist. Dann habe ich überlegt, ja, warum geht es mir nicht gut? Gibt ja gar keinen Grund, warum es mir nicht gut geht. Ich habe einfach der Emotion nachgeplappert. Und dann sagt der Heilige Geist, du kannst genauso gut sagen, Thomas, dir geht es heute richtig gut. Und ich weiß noch, ich habe Bärbel vorher noch gesagt, mir geht es heute irgendwie nicht gut. Und dann bin ich Dusche gegangen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das stimmt und wenn das wahr ist, dann kann ich jetzt auch sagen, mir geht es heute richtig gut. Sag mal, mir geht's heute richtig gut. Und dann fing ich an, ein Lied zu pfeifen, dann zu singen. Dann das zweite, dann das dritte, dann bin ich aus der Dusche raus. Da geht die Tür auf, Bärbel guckt rein und sagt, was ist mit dir heute? Erst sagst du, dir geht's nicht gut, jetzt singst du hier die ganze Zeit rum. Ja, was jetzt? Sag ich, weiß ich selber nicht, ich hatte gerade so ein Erlebnis. Aber mir geht's gerade richtig gut und das ist mir lieber, wenn es mir nicht gut geht. Amen. Überleg dir mal, wie einfach das ist. Wir fallen oft auf diesen Trick rein. Wir stehen auf und sagen, mir geht's heute nicht gut. Ich bin heute depressiv. Du kannst ja genauso gut sagen, heute ist ein guter Tag. Die Gnade ist jeden Morgen neu. Heute geht's mir gut. Halleluja. Und natürlich wird der kleine Stinker jemand schicken, der dich ärgern will. Lass dich doch nicht ärgern. Bleib doch dabei. Sag, heute geht's mir gut. Heute geht's mir gut. Uns ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu kennen, sie weiterzugeben, sie zu offenbaren, sie zu leben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Siehst du, was Jesus mit dir vorhat? Dass du die Fülle hast, nicht ein bisschen. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Das sind die Menschen, die verloren gehen. Das kleine Leben, an dem sie hängen, das werden sie verlieren, weil sie Christus nicht wollen. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt, mit den Ohren werden sie hören und werden nicht verstehen und mit den sehenden Augen werden sie sehen und werden nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verfettet. Leute, denen es gut geht, ist oft schwieriger, das Evangelium zu predigen und zu geben, wie Leute, denen es nicht so gut geht. Verfettung, too much. Verfettung ist zu viel, zu viel, zu viel. Ich, mir, meins, ich, mich, mir und meins. Und mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nicht mit den Augen sehen, mit den Ohren hören. Und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich sie heile. Dass ich sie heile, dass ich sie heile, dass ich sie heile. Wir haben den Sammy von klein auf erzogen, Vanessa auch, aber beim Sammy war es extremst. Da ist immer gekommen, Papa, bet mal, ich habe Schmerzen. Papa, bet mal, da kommt eine Erkältung. Von klein auf. Und ich werde nie vergessen, es war Kindergartenzeit, da hat er bei Oma und Opa übernachtet. Und dann ist er zum Opa hin und hat gesagt, Opa, bet mal, das tut weh. Und dann hat er zu ihm gesagt, das hilft doch nicht. Und dann kam er ganz aufgelöst nach Hause, in Tränen aufgelöst. Papa, Mama, stellt euch vor, was der Opa gesagt hat. Warum glaubt er nicht an unseren Herrn Jesus? Der hat gesagt, es hilft nicht, ich verstehe das nicht. Warum ist denn der Opa so? Der war völlig durch den Wind, weil er das noch nie erlebt hatte. Dann habe ich gesagt, Sammy, weißt du, nicht jeder glaubt an unseren Herrn Jesus. Nicht jeder, aber du und wir glauben. Ja, aber Papa, das hilft doch, oder? Sag, klar hilft es. Seht ihr, wie Worte Glauben zerstören können oder bauen? Wie Menschen in Autorität Einfluss haben auf dich. Zuerst deine Eltern, deine Großeltern, das sind die ersten Menschen mit Autorität in deinem Leben. Deswegen liebt es der Teufel, kaputte Menschen aus einer kaputten Familie zusammenzuführen. Die heiraten zwei kaputte in einer Ehe, was kommt da raus? Eine kaputte Ehe. Die bekommen Kinder. Was kommen aus einer kaputten Ehe für Kinder? Kaputte Kinder. Kaputte Kinder werden was? Kaputte Erwachsene, die heiraten wieder und wieder und wieder und wieder. Und das nennt man Generationenfluch. Und es wird immer schlimmer, immer schlimmer. So, was macht Jesus? Er rettet jemand in dieser kaputten Familie und der wird heil. Der wird das Licht. Nicht jeder will das Licht, nicht jeder will Jesus. Aber wenn einer errettet ist, kommt das Licht in die Familie. Und nirgends wirst du mehr abgelehnt als von deinen eigenen Leuten. Und dann musst du in die Heilung kommen über die Worte, die deine Eltern über dich gesprochen haben. Auch das habe ich mit dem Mann die Woche begann. Mein Vater hat mir jeden Tag gebetsmühlenartig zu mir gesagt, du bist ein Trottel, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Die ersten Jahre meinem Berufsleben war das so, ich bin fast verzweifelt. Nichts hat geklappt, nichts. Es war ein Fluch. Ich war schon bei Jesus. Aber ich hatte keine guten Leute um mich herum, die geistig reif waren. Und mir gesagt haben, Thomas, das ist ein Fluch. Das sind negative Worte deinem Vater, die brechen wir jetzt. Wie bricht man die Worte des Vaters? Wir machen Buckidibu. Ein Pentagramm im Wald. Wir treiben alle Teufel aus dir aus. Nein, wie bricht man diese Worte? Ist ganz leicht. Vergeben. Ich vergebe meinem Vater, war, dass er das gesagt hat, ganz leicht. Ganz leicht, ganz einfach. Und die meisten Christen sind nicht in der Lage dazu. Ich vergebe meinem Vater für diese Worte und im Moment hat der Teufel kein Anrecht mehr. Ich habe ihm alle Kraft genommen mit diesen Worten. Versteht ihr, was geht? Du brauchst nicht den Therapeut und den Buggedibu und die Heilungsräume und den Pastor hier und den Therapeut da, der für dich betet und macht und tut. Das geht immer weiter, weiter und dann... Ich bin mir sicher, wenn ich heute in deinen Keller fahre, finde ich Müll. Der hat dich aber vorher noch gar nicht gestört. Der war auch gar nicht schlimm, aber wenn ich den finde, dann wird das schlimm. Bruder, des Vorfahren Schuld. Ich spüre die Hexe von 1610. Ich habe mich mal gezofft mit einem, mit seinem Befreiungsmist. Da habe ich gesagt, wie weit gehen wir denn zurück bei der Befreiung? Reicht es bis Napoleon oder ins Mittelalter oder bis zu Adam? Aber das weiß er auch nicht. Da habe ich gesagt, viel Spaß, das wird eine Weile dauern. Gibt ja schon ein paar Generationen. Was für ein Schwachsinn. Wenn Jesus in mein Leben kommt, siehe, es ist alles neu geworden. Stimmt es? Aus Gottes Sicht ist alles neu geworden. Gott sagt, Thomas, du bist mein Sohn, ich bin für dich, nicht gegen dich. So, was habe ich noch in mir drin? Mein Vater gesagt, ich bin Versager. Ich habe so ein Echo hinter mir. Versager, Versager, Sager, Sager, Sager. Kennt ihr das? Wie so eine schwarze Wolke, die dich dein Leben lang begleitet. Überall ist Sonnenschein, alle freuen sich, alle sind am Strand, du bist am Strand und depressiv. Weil diese schwarze Wolke permanent über dir regnet. Und es geht nicht weg. Da können 100 Leute für dich beten, es geht nicht weg. Wann geht's weg? Gerade haben wir es gelernt. Wenn du deinem Vater vergibst und sagst, so, ich vergebe meinem Vater für all die Worte, die er über mich gesprochen hat. Er war Täter und Opfer zugleich. Und die Woche fiel mir so viel wie Schuppen von den Augen, wo ich gedacht habe, das hat Gott zugelassen, das war sein Plan. Und der Mann hat gesagt, ich sagte jetzt, so spricht der Herr, das war nicht der Vater, das war nicht der Vater, das war nicht der Vater. Bin schon eine Weile Pastor, denke ich, weiß alles. Ich weiß gar nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß, das weiß ich. Und dass ich immer wieder bei Null anfange vor Gott. Weil meine Sachen, die zählen nicht. Ich laufe in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Ich kann auf nichts schauen und sagen, meine Gemeinde, mein Haus, mein Dienst, mein Boot. Wenn du das anfängst, ist der Anfang vom Ende. Schau dir viele an, ist der Anfang vom Ende. Wenn du vergisst, dass alles aus Gnade ist und dass du gar nichts kannst. Wie oft sage ich immer, ich bin der Lautsprecher, nicht die Musik. Das muss dein Denken sein und deine Überzeugung. Ich bin der Lautsprecher, nicht die Musik. Und wenn du irgendwo hinkommst, dann kannst du sagen, Jesus, ich bin der Lautsprecher. Mach deine CD rein. Was ist jetzt dran? Und da sagst du manchmal zu Leuten Dinge, wo die, hä? Aber das ist genau das, was die Musik vom Himmel ist. Genau die Musik, die dran ist. Genau das, was dran sein muss. Amen. Leute, ich kenne die Geschichte von einem Geschäftsmann. Erfolgreich, erfolgreich, erfolgreich. Trotzdem Alkoholiker. Und durch sein Alkohol immer wieder die Firmen verloren. Immer wieder Insolvenz angefangen. Und er war 1990 oder so, ich weiß nicht mehr genau das Jahr, aber schon eine Weile her, kam er in die Gemeinde rein. Ich war im Gottesdienst in der Gemeinde. Armani-Anzug, feinster Zwirn, hast du gesehen, großer, schlanker Mann, du hast gesehen, Geschäftsmann, wow, beeindruckend. Teure Schuhe, maßangefertigt, teure Uhr, hast du gesehen. Stand da ganz hinten in der Gemeinde. 3 Tage Bart, das hat irgendwie nicht dazu gepasst. Heult Rotz und Wasser. Durch den ganzen Lobpreis. Nichts verstanden. Dann hat der Pastor ein Wort gehabt für den und hat dann zum Schluss mit ihm gebetet. Und da war er gerade mit seiner zweiten Firma oder die dritte Firma, das weiß ich nicht mehr, in der Insolvenz. Und der Pastor hat mit ihm gebetet. Komplett nach Alkohol gestunken. Und jetzt kannst du Buggedibu machen. Oh, du Armer, der Herr Jesus hat dich lieb. Oh ja, keinem ging so schlimm wie dir. Oh. Dieser christliche Mist, den keine Sau braucht. Ich bin heute krass. Ich brauche den Heiligen Geist, du auch? Ich brauche keinen christlichen Mist. Ich brauche den Heiligen Geist, der die Wahrheit spricht. Und der Pastor hat es gemacht und hat Gott ihm in einer Vision gezeigt. Als der Mann 12 war, ist seine Mutter gestorben an Krebs. Und er hat es nie überwunden, weil er seine Mutter über alles liebte. Er hatte Begabungen. Er hatte Gaben von Gott, Firmen aufzubauen, aus dem Nichts, die sehr erfolgreich waren. Aber die Schatten der Vergangenheit haben ihn immer wieder eingeholt mit dem Alkohol. Er hat den Schmerz mit seiner Mutter diesen Verlust. Und der Mann, der war bestimmt 45, 50, hat immer wieder diesen Schmerz ertränkt mit Alkohol. Und der Pastor hat gesagt, hey, Gott hat deine Mutter nicht getötet. Es war der Feind. Möchtest du das alles loslassen, Gott geben? Ja. Zur selben Stunde hat er nie wieder Alkohol angefasst. Der brauchte keine Befreiung von Alkohol. Alkoholiker. Berufstrinker über Jahrzehnte. Was war die Ursache? Nicht an den Symptomen rummachen, an die Ursache, die Wurzel ziehen. Nicht eine faule Birne pflücken. Da hat es noch genug. Nein, du musst an die Wurzel. Die Wurzel. Und es kann nur der Heilige Geist. Und danach war er ein super erfolgreicher Mann. Übrigens hier aus der Gegend. Ist das unser Heiliger Geist? Ist das Jesus? Heilung kommt. Wie kam die Heilung? Wo er diesen ganzen Schmerz, den er auf alle möglichen Leute projiziert hat, sind ja immer an die anderen schuld. Wo er das losließ, wo Vergebung in Aktion kam, war der Schmerz weg. Wenn du vergibst, ist der Schmerz wo? Weg. Wir haben auch hier Leute in der Gemeinde, die kenne ich jetzt schon viele, viele Jahre, manche von Anfang an dabei. Immer und immer wieder in Gesprächen erzählen sie mir von Leuten von früher, die ich zum Teil selber kenne, die auch mir böse Dinge gemacht haben. Immer und immer wieder. Was merke ich dadurch? Dass sie nicht vergeben haben. Wenn ich immer wieder die Suppe aufwärme, dann ist keine Vergebung da. Und wenn keine Vergebung da ist, ist eine Türe offen. Und wenn eine Türe offen ist an deinem Haus, da kommt nicht ein Einbrecher, sondern jede Nacht einer. Weil was steht auf? Die Türe mit der Einladung. Selbstbedienung. Wenn wir nicht vergeben, deswegen sage ich so oft, Vergebung ist nicht eine Option. Oh, da werde ich im Internet angegriffen, wenn ich da mal. Boah, lieblosester Pastor Deutschlands. Ja, egal, dann bin ich es halt. Wenn du zuhörst, wenn du Ohren hast und hörst, dass Vergebung der Schlüssel zur Freiheit ist. Nicht um den anderen, der böse gehandelt hat, zu segnen. Das ist nicht der primäre Punkt. Der primäre Punkt ist, dem Teufel die Macht zu nehmen, weiter zu zerstören. Vers 18. Ich mache noch die drei Verse. Ist das okay? Ich überziehe ein bisschen. Aber ich glaube, das muss ich euch mitgeben. Heute geht's tief. Ich hoffe, das segnet euch so mächtig. So hört ihr nun das Gleichnis vom Seemann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt es hinweg. Hier geht es um den Seemann mit den drei Bereichen des Erdbodens, wo der Samen hinfällt. Jetzt legt Jesus dieses Gleichnis aus. Was in sein Herz gesät ist, das ist der, der an den Weg gesät ist. Der aber auf felsigem Boden gesät ist, das ist der, der das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freuden. Aber er hat keine Wurzeln in sich, sondern er ist wetterwenderisch. Wenn sich Bedrängnisse oder Verfolgung erheben um des Wortes willen, so kommt er alsbald zu Fall. Der aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, der das Wort hört. Die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Wir haben hier drei Herzensböden, drei Herzensbereiche, die Jesus nennt. Einmal der Weg, der felsige Boden und die Dornen. Und es ist so interessant, der Weg ist da, wo der Böse kommt und es wieder raubt, weil es keine Wurzeln ziehen kann, weil es nicht anwächst. Der felsige Boden ist da, wo Wurzeln kommen, aber die können nicht tief gehen, weil der Boden hart ist. Und dann gibt es die Dornen, die quasi diesen Samen ersticken, die Dornen, die schneller wachsen, diesen Samen ersticken. Das ist die Sorge um die Welt und der trügerische Reichtum, ersticken das Wort. Leute, passt auf, ich weiß, ihr seid Christen, ihr liebt Jesus, aber der Teufel versucht uns immer in diese drei Bereiche zu führen, wo du deine eigenen Wege machst, wo dein Herz hart wird wie ein Stein, wie ein Fels, wo die Dornen wachsen und du sagst, ja, der hat mir Böses getan, lass mal stehen. Nein, lass es nicht stehen, im Feuer und brenn die Büsche weg. Lass nie Dornen wachsen. Nee, es ist nicht gut. Es wird dich verletzen und es wird andere verletzen. Dornen pieksen, da ist kein Segen drauf. Okay, und jetzt kommt das Gute, der vierte Bereich, den möchte ich haben. 23, der aber auf das gute Land gesät ist, das ist der, der das Wort hört und versteht und dann Frucht bringt. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach und der dritte 30-fach. 100-fach, 60-fach, 30-fach. Ist das cool? Es geht nicht darum, wie viele Früchte du hast, dass Gott sagt, du bist gut und du bist nicht gut. Viele Früchte gut, wenig Früchte nicht so gut. Nein. Wenn Gott einen Apfel an deinem Baum sieht, freut er sich. Wenn du eine Frucht hast, ist gut. Aber er möchte viele Früchte. Und das ist die Verheißung hier. dass auf dein gutes Herz, dein neues Herz, der Samen fällt, das Wort fällt und du Früchte bringst. Pass auf, wenn du noch merkst, da erstickt irgendwas, dann hast du noch Dornen irgendwo wieder. Pass auf, wenn du merkst, der Teufel raubt das Wort gleich. Wenn du rausgehst und dich jemand fragt, was hat denn der Thomas heute gepredigt? Ja, weiß ich nicht mehr, aber es war gut. Aber lass es dir nicht rauben, lass das Wort in deinem Herzen arbeiten. Ja? Also der Böse reißt aus dem Herz Verfolgung, da kann es nicht anwurzeln. Wenn jemand sagt, hey, du bist doch Christ hier und so und Späße macht, lass es dir nicht rauben. Ich lasse mich lieber verspotten oder habe Bedrängnis in meinem Leben, als dass ich das Wort mir rauben lasse. Denn das Wort ist Leben. Und die Dornen, die bösen, bösen Dornen. Also, gutes Land ist der, der es hört, versteht und Frucht bringt. Halleluja. Sind wir dankbar heute Morgen, dass wir Frucht bringen? Nochmal, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Können wir das sagen von ganzem Herzen? Können wir uns freuen, dass Jesus in unser Leben gekommen ist? Dass er da ist, dass er es gut mit uns meint? Wenn dir die Woche noch ein paar Sachen hochkommen, wo du merkst, oh, da ist noch so eine kleine Baustelle von früher, lege es auf den Altar. Das ist, muss nicht hier nicht ein einmaliger Prozess sein. Lege es auf den Altar. Lege es auf den Altar und das ist gut. Leute, ich habe mittlerweile aus dem Internet mehr Zeugnisse wie von euch. Komisch. Ich freue mich, wenn ihr mal wieder ein paar Zeugnisse gebt oder auch hier vorne oder mir sagt, hey, wow, am Sonntag, das hat mich befreit, geheilt, gesegnet, was auch immer. Ja, aber ich habe viele Zeugnisse gerade momentan, das freut mich, aus dem Internet. Ja, die Leute hören das und es verändert und es ist gut, weil Gott gut ist. Amen. Papa, wir danken dir für das Wort und wir danken dir, auch wenn es jetzt lang war, dass wir zugehört haben, dass unser Herz offen war, dass wir den Samen empfangen haben, dass der Samen auf einen guten Ackerboden gefallen ist. Wir haben gehört, er bringt Frucht 100-fach. Ich sehne mich nach 100-fachen oder 100-fältig. Nicht nur 60 und 30, ich sehne mich nach 100-fältig. Papa, ich bete für mich und für jeden Einzelnen hier und die Zuhörer im Internet, dass dein Wort Frucht bringt. Dass heute nicht ein Sonntag ist, wie jeder Sonntag, sondern dass es Frucht bringt, Veränderung bringt für immer. Papa, ich bete, dass wir diesen Glauben haben, zu dir zu kommen, egal was ist. Für dich ist nichts zu klein und nichts zu groß. Du freust dich, wenn wir zu dir kommen und unser Herz bei dir ausschütten, egal was es ist. Enttäuschung, Verletzung, Krankheit. Du bist bereit, alles zu heilen. Du bist bereit, alles wegzunehmen. Du bist bereit, überall hineinzukommen und ja, uns frei zu machen. Danke, dass dein Ziel Freiheit ist, nicht Gebundenheit. Du bist ein guter Gott und das bekennen wir nochmal. Du bist ein guter Gott. Herr, und so wie ich die Woche auch nochmal erkannt habe, dass das Böse nicht von dir ist, sondern vom Feind. Und ich schäme mich nicht hier, mich zu demütigen, vor der Gemeinde zu sagen, dass ich da falsch lag. Nein, ich freue mich, dass du mich frei gemacht hast und dass du mir die Wahrheit neu gezeigt hast, dass du mir neu bestätigt hast, wie sehr du für mich bist und nicht gegen mich. Und danke, Papa, dass du uns so sehr liebst, dass du uns nicht lässt, wie wir sind, sondern dass du uns veränderst, immer wieder aufs Neue, dass dein Wort nicht leer zurückgeht, sondern dass es das vollbringt, wozu du es ausgesendet hast. Danke, Jesus, für deine Liebe, für deine Güte. Halleluja. Amen. Ich habe euch noch ein schönes Lied wieder mitgebracht. Das lassen wir jetzt zum Schluss laufen. Bärbel liest euch geschwind was vor, was in dem Lied vorkommt, damit ihr wisst, um was es geht.
Und zwar geht es da um drei hebräische Wörter, die da drin vorkommen. Das erste heißt Chesed und schreibt man C-H-E-S-E-D. Und ist ein zentrales hebräisches Konzept, das schwer mit einem einzigen deutschen Wort zu übersetzen ist. Aber gütige Liebe, Liebenswürdigkeit, Gnade, Bundestreue und Mitgefühl umfasst. Es beschreibt eine tiefe, bedingungslose Verbundenheit und Loyalität, die sowohl Gottesliebe zur Menschheit als auch menschliche Taten der Freundlichkeit, Barmherzigkeit untereinander ausdrückt, wie zum Beispiel das Helfen von Bedürftigen oder das Zeigen von Loyalität. Und das zweite ist Ruach. Das ist ein zentrales hebräisches Wort mit vielfältigen Bedeutungen. Es kann Wind, Atem, Geist, Lebenskraft bedeuten. Oft ist im Zusammenhang mit der göttlichen Präsenz oder menschlichem Leben wie dem göttlichen Atem der Leben spendet. Und dann als letztes noch Kadosh ist ein hebräisches Wort, das heilig, geweiht oder abgesondert bedeutet. Kann's laufen lassen? Thank you.
wie Güte sich ausbreitet, wie Liebe leise wächst, wie die Sonne, die den Tag wärmt und Leben hervorbringt. Du bist da, du bist da, du bist da, du bist da, du bist da.
Begegnung inmitten der Kälte, wie Orientierung in einem leeren Raum, wie Wasser in der Wüste, wie Tau auf dürrem Land. So ist deine Gegenwart, sie lässt Totes erwachen und Verdorbenes neu erblühen.
Du bist da. Du bist da, du bist da, du bist da, du bist da. Shalom, bleib Ruach, leb, schieß, sitz, trägt. Kadosh bist du, Kadosh bist du. Du bist kein ferner Gott, kein Name ohne Herz, kein Schatten ohne. Du bist hier, ihnen, hier bin ich und ich antworte. Kadosh, 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 heilig bist du. Du bist da, du bist nah. Du bist da, du bist nah. Du bist da, du bist nah. Shalom, bleib Ruach, leb, schieß, es trägt. Kadosh bist du. Kadosh bist du.
Du bist da, du bist nah. Du bist da, du bist nah. Du bist da, du bist nah. Shalom. Es trägt, Kadosh bist du. Kadosh bist du. Kadosh bist du. Kadosh bist du.
Du bist da.
Kein ferner Gott, kein Name ohne Herz, kein Schatten ohne Licht, du bist hier. Hinein hier bin ich und ich antworte. Kadosh, 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 heilig bist du, heilig bist du, heilig bist du.
Bist du heilig?
Du bist da, du bist nah. Shalom bleibt Ruach, lebt Jesetre. Kadosh bist du.